So. Wunderschöner Lobpreis, den wir haben können hören. Genau. Ich glaube, ich wechsle auf Hochdeutsch, wenn es euch nichts ausmacht. Und ja, wir haben den Psalm 31 gehört, und bevor wir jetzt total in die Predigt einsteigen und in Theologie einsteigen, erst ein bisschen Fun, also ein bisschen Spaß, damit ihr auch ein bisschen wach werdet. Der Psalm 31, ihr habt den ja angehört, ihr habt, Josi hat ihn ja sehr, sehr schön und sehr deutlich vorgelesen. Und jetzt ist die Frage, wer hat welches Lied in diesem Psalm erkannt oder welches Zitat im Neuen Testament von diesem Psalm? Also wo wird der Psalm im Neuen Testament zitiert und welches Lied oder welche Lieder beinhalten diesen Psalm? Sehr schön. Das wäre eins. Sehr schön. Weiter? Irgendjemand liegt es auf der Zunge, sehe ich da gerade, genau. Ja? Das ist Psalm 62. Ein bisschen, ja, das mit dem Felsenburg, das ist ein Thema, das immer wieder vorkommt, das ist Poesie, wir kommen später drauf, sehr gut. Ja, mag auch sein. Gibt auch einen Chorus, sage ich mal, also ein etwas moderneres Lied aus den 70er Jahren. Genau, das ist es. Ich traue auf dich, oh Herr, ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. Ja. Gelobet sei mein Gott, denn er hat wunderbar seine Liebe mir erwiesen und Güte mir gezeigt. Das sind zwei Verse, die so weit auseinander liegen, aber beide aus dem gleichen Psalm. Genau, richtig. Und wer hat den Psalm zitiert im Neuen Testament?
Jesus?
Ja. Und wo? Am Kreuz. In deine Hand gebe ich meinen Geist. Ja. In deiner Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Das hat er natürlich nicht gebetet. Warum? Weil er selber die Erlösung für uns an dem Ort erworben hat. Ja. Das heißt, er hat den ersten Teil gebetet, aber den zweiten Teil, das ist gerade das, wo er die Aufgabe erledigt hat. Also das mal so ein bisschen zum Warmwerden, und jetzt seid ihr hoffentlich ein bisschen wach, und jetzt wollen wir mal gehen. Und ich will dann mich auf einen Vers konzentrieren von dem Psalm, aber bevor ich das mache, will ich euch etwas fragen. Was ist das, was das Christentum und das Judentum von allen anderen Weltreligionen unterscheidet? Welches Gebot unterscheidet das Christentum und mit dem Christentum auch das Judentum von allen anderen Religionen auf der Welt? Das gibt es auch ähnlich in anderen Religionen. Ja? Das gibt es auch in anderen Religionen. Ja, da sind wir schon ein bisschen näher, aber ja.
Dass er ein lebendiger Gott ist, der stellvertretend für uns ist.
Das gibt es auch, aber ich sage ein Gebot.
Du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten lieben.
Also du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen, das, der Teil, kommt nur im Christentum, im Judentum vor. Das ist absolut richtig. Es gibt keine andere Religion, die sagt, man soll den Gott belieben. Warum? Weil die Götter in den anderen Religionen sind grausam. Ja? Die anderen Götter in anderen Religionen tun auch Dinge, die man nicht daheim tun sollte. Ja? Schaut euch die griechische Götterwelt an, schaut euch egal welche, die babylonische, schaut euch andere Dinge an, ja? Die Moslems, ja? Da heißt Allah ist hochmütig, ja? Das wird nie in der Bibel stehen, sowas. Ja? Also, wir sollen Gott lieben. Es ist die einzige Religion, in der das steht. Das heißt, wenn wir Christen sein wollen, das, was uns zu Christen macht, im Gegensatz zu einem billigen Heiden, ist die Liebe zu Gott. Okay? Also, wenn wir irgendwo den Kern des Christentums erreichen wollen, der Kern des Christentums ist die Liebe zu Gott. Alles andere, benimm dich gut und als ich was, das gibt es alles überall. Ja? Also, jetzt heißt es im Psalm 31, Vers 24, liebt den Herrn all seine Frommen, der Herr bewahrt die Treuen. Er vergilt reichlich dem, der hochmütig handelt. Psalm 31 ist ein Psalm von jemandem, der in größter Not war. Ich meine, die schöne Musik kann nicht drüber wegtäuschen, dass der Psalm von jemandem geschrieben wurde, der gerade am Leben verzweifelt war. Der hat gesagt, mein Leben vergeht vor mir. Ja? Und er macht alles richtig. Er sagt nämlich, dass er Gott gedient hat. Er sagt, dass seine Schuld an seinem Leiden beteiligt ist. Ja, also er schiebt nicht sein Leiden auf andere, sondern er erkennt an, guck mal, ich habe schlechte Dinge begangen im Leben und deshalb leide ich. Das ist schon mal, zeigt Größe. Ja, also nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen. Er macht alles richtig. Er ist jemand, der für Gott eingestanden ist. Er ist jemand, der für Gott gekämpft hat. Er ist jemand, der unter den Feinden Gottes leiden musste. Also er macht alles richtig. Ja, der Psalmist hat eine Gedankenwelt, die richtig ist. Und er wird hart bedrängt. Aber am Ende sagt er, obwohl er alles richtig macht, liebt den Herrn all seine Frommen. Jetzt, was sind die Frommen? Das ist auf Hebräisch ein bestimmtes Wort. Das sind die Chassid, also Chassidim. Und Chassid ist einer, der Chesed zeigt. Und das ist eine spezielle Art von Liebe. Und ich werde das Wort immer wieder bringen, also das sind eine von den wenigen hebräischen Worten, die ich euch beibringe, aber die sollte man kennen. Chesed ist die Liebe, die ein Vater oder eine Mutter ihren Kindern zeigt. Das ist eine unbedingte, aufopfernde Liebe. Ja? Also Chesed ist diese Liebe, die praktisch ist und die auch dann aktiv ist, wenn ein Kind einfach schreit und stinkt und rotzt und trotzdem hat man es lieb. Okay? Also es ist die Liebe, die man hat, wenn man sich auch nicht nach Liebe fühlt. Okay? Und jeder, der irgendwo Kinder gehabt hat, weiß, von was ich rede. Ja? Das ist die Liebe, die aufsteht um 2 Uhr früh. Ja? Das ist die Liebe, die einkaufen geht. Ja? Das ist Chesed. Und wir sollen Gott lieben, auch mit diesem Chesed. Das ist wichtig. Also wir sollen Gott auch auf diese Art lieben. Und jetzt kommt eben der Punkt aber. Die, die Gott lieben, mit dieser Chesed, mit dieser Aufopferung, diese, ich würde mal sagen, Martha-Christen. Ja? Es gibt so viele schlechte Predigten über Maria und Martha, aber eigentlich ist die Predigt über Maria und Martha ist im Prinzip der Unterschied zwischen Chesed und der anderen Liebe, Ahava. Und Ahava ist die Liebe, die sozusagen emotionell ist, die Liebe, die zwischen Mann und Frau ist, die Liebe, die ja, irgendwo auch ja, verliebt ist. Es sollen also diejenigen, die Gott sich aufopfern, die alles richtig machen, die die richtige Theologie haben, die sollen bitte sehr Gott lieben. Und zwar Gott lieben mit dieser Ahava, mit dieser Liebe zwischen Mann und Frau. Und das ist etwas, was sich durch die Bibel auch durchzieht, ein Thema, dass ich sage, es gibt Bedrängung. Jesus sagt, in den letzten Zeiten wird die Bedrängung so hart sein, die Christen werden so leiden, ja, dass die Liebe in ihnen erkaltet. Ja. Und jeder, der mal gelitten hat oder jeder, der mal irgendwo vielleicht 5 Kinder im Haushalt hatte und alle Kinder schreien und alle sind krank und alles läuft runter und drüber und dann kommen noch die Lehrer und rufen an und alles Mögliche. Ja. Spätestens dann ist die Gefahr, dass eine Ehe nur noch aus Funktionieren besteht, dass die Liebe erkaltet. Ja, dass es nur noch Chesed ist, aber dass die Ahava, die Liebe zwischen Mann und Frau, einfach plötzlich nicht mehr da ist. Es ist nur noch eine Arbeitsteilung. Ja, man schreit sich nur noch an. Er macht das, sie macht das, Arbeitsteilung. Ja, man schaut, dass die Kinder noch irgendwo gemanagt werden. Ja, der muss zum Arzt, der muss dahin, der muss zum Jugendamt und so weiter. Ja, und da kann die Liebe schnell mal erkalten. Ja, und wir sind aufgefordert, in so einem Fall, wenn die Liebe erkaltet, sie Liebe nicht erkalten zu lassen. Es ist ein Gebot, liebt den Herrn, alle ihr Frommen, also alle, die ihr Gott mit Aufopferung liebt, alle, die alles richtig macht, alle, die ihr guckt, dass alles passt, alle, die ihr guckt, dass die Feinde beseitigt werden, auch die sollen Gott lieben. Und dass das jetzt nicht nur aus dem einen Vers kommt, will ich euch zeigen, es gibt eine ähnliche Geschichte in der Offenbarung. Und zwar gibt es ein Schreiben an 7 Gemeinden. Und ihr wisst es ja, die 7 Gemeinden können 7 Gemeinden sein, also die 7 wörtlichen Gemeinden. Es können 7 Zeitalter sein und es können auch 7 Gemeindetypen sein. Und es ist meistens irgendwo eins von den dreien. Und diese erste Gemeinde in Ephesus, die steht eigentlich für die erste Christengemeinde. Also irgendwo, sag mal, die Zeit bis vielleicht 150 nach Christus. Ja. Und diese Gemeinde, da sagt Jesus Folgendes. Schreib der Gemeinde in Ephesus, also schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, lässt dir sagen, ich kenne dein Tun, deine Mühe und Standhaftigkeit. Ich weiß auch, dass du niemand ertragen kannst, der Böses tut. Du hast die, die sich als Apostel ausgeben, geprüft und sie als Lügner entlarvt. Du bist standhaft und hast viel ertragen, weil du dich zu meinem Namen bekennst und hast nicht aufgegeben. Doch den einen Vorwurf muss ich dir machen. Du hast deine anfängliche oder erste Liebe nicht mehr. Denk einmal drüber nach, wie weit du davon abgekommen bist. Ändere deine Einstellung, altmodisch würde man sagen, tue Buße, und handle so wie am Anfang. Wenn aber nicht, dann gehe ich gegen dich vor und stoße deinen Leuchter von seinem Platz weg. Doch es spricht für dich, dass du die Taten der Nikolaiten, das waren bestimmte Arten von Irrlehrern, genauso verabscheust wie ich. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Kampf besteht, dem gebe ich vom Baum des Lebens zu essen, der im Paradies Gottes steht. Also, wir haben eine Gemeinde, die ist bedrängt. Sie haben durchgehalten. Ja, der Hebräerbrief ist so ein Durchhaltebrief. Ja, wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Ja, und viele Christen geben einfach auf. Ja, und die Bibel hat nicht viel übrig für schlappe Waschlappen. Ja, also, sie haben nicht aufgegeben, sie haben durchgehalten. Sie haben sich gegen falsche Apostel abgegrenzt. Das war ein großes Thema damals. Paulus spricht von den Superaposteln. Leute, die unglaublich gut reden konnten, aber eigentlich nur hohle Phrasen dreschen konnten. Gegen die haben sich auch abgegrenzt. Es gab den Gnostizismus damals, also dass man gedacht hat, sag ich mal, auf bestimmte spezielle Geheimnisse zugehen zu können und durch bestimmte mentale Zustände gewisse Dinge erreichen zu können. Ich will nicht darauf eingehen, was es alles beinhaltet hat, aber wir haben heute eine ähnliche Zeit, ja, wo man denkt, dass ich durch meine Gedankenwelt meinen Körper beeinflussen kann und solche Späßchen. Ja? Sie haben sich gegen das auch abgegrenzt. Also sie waren in der Lehre rein, sie waren durchgehalten, sie haben gegen Verfolgung sich gewehrt. Ja? Alles richtig. Und er sagt, guckt mal, ihr habt eure erste Liebe verlassen. Das habe ich gegen dich. Und er sagt, er tue Buße. Und ansonsten gehe ich gegen dich vor und schmeiß deinen Leuchter weg. Und eine Gemeinde, wo der Leuchter weggeschmissen wird, das ist nicht schön, weil die existiert danach nicht mehr. Die leuchtet nicht mehr. Alle Leute laufen weg, weil es einfach keine Kraft mehr da. Ja. Und jetzt ist die Aufforderung an uns sozusagen, Gott zu lieben. Also wir sollen umkehren. Buße tun heißt ja im Prinzip, ich drehe mich um, ich nehme einen anderen Weg, ich laufe jetzt in die andere Richtung weiter und ich tue etwas. Weil sonst die Drohung tatsächlich ist, es gibt sonst Konsequenzen. Also Jesus hat, und es ist eben übrigens immer so in der Bibel, Gott und Jesus, sie haben zum Teil eine erfrischende Verständnislosigkeit für unsere Befindlichkeiten. Ja, mir geht es so schlecht, ja, und der Elia, ja, mir geht es so schlecht, ich kann nicht mehr und so weiter und alle sind gegen mich und alle wollen was und niemand mehr folgt dir nach und ich bin der Einzige, der noch folgt. Gott sagt, was ist mit dir? Ja, was ist mit dir? So erfrischend verständnislos. Ja, und dann sagt Gott, okay, pass mal auf, guck mal, du machst jetzt das, du gehst den Salben, du gehst den Salben, du gehst noch dahin, du musst noch eine Nachfolgeregelung finden. Ja, ach und übrigens, es hat noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Ja, also im Nachsatz widerlegt Gott, aber er geht, sagt nicht, oh, bist du Arme. Ja, sondern ist erfrischend verständnislos. Dasselbe gilt hier auch für Jesus. Sie sind verfolgt, aber Jesus ist so erfrischend verständnislos. Und sagt, guck mal, ihr habt die erste Liebe verlassen. Und guck mal, es ist ein Problem. Und egal wie die Umstände sind, es ist immer noch ein Problem. Das heißt, es gibt keine Ausreden. Das finde ich sehr schön in der Bibel. Gott gibt Kraft, aber Gott gibt keine Ausreden. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wenn das so wichtig ist, wie in aller Welt kann ich Gott lieben? Ja, wie geht das? Und da kommt das Gebot, was Sabina zitiert hat, das ist 5. Mose 6, Vers 4 bis 9. Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit all deiner ganzen Seele und mit all deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder wenn du auf dem Weg gehst oder dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Ja, das ist ein Gebot. Das ist schön verbunden mit und. Und erst danach kommt der nächste Satz, der dann mit einem anderen Wort anfängt. Das ist dann eigentlich so eine Art Absatzmarker im Hebräischen, ja, wo man sieht, okay, es geht ein neuer Absatz los. Ja, aber in dem Sinne sind die Nachsätze, die ich euch jetzt zitiert habe, nicht trennbar vor dem Vorsatz. Also, der Satz heißt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Herz ist da, wo unser Verstand sitzt, ja, da, wo unsere Emotionen sitzen, da, wo unser Wille sitzt. Das ist die hebräische Definition von Herzen. Er dachte bei seinem Herzen, das ist da, wo wir unseren Kopf vermuten. Ja? Also Verstand, Emotionen, Wille, das ist Herz im Hebräischen. Ein bisschen anders als in unserem Sprachgebrauch, wegen dem muss ich das sagen. Von ganzer Seele, das ist sozusagen alles, was unsere Körperlichkeit anbetrifft. Ja? Das ist sozusagen der Atem, alles, was unsere Emotionen anbetrifft, aber auch die Körperlichkeit. Ja, also das kann bis und mit eben Körper gehen. Also die Gemeinde hatte so und so viel Seelen, heißt es da auch. Ja, das sind dann eben so und so viele Personen. Also mit all deiner Person, wird man sagen. Ja, und mit all deiner Kraft. Kraft heißt meine physische Kraft, aber auch meine finanzielle Kraft. Ja, mein Haus, mein was auch immer. Ja, alles mein Vermögen, wird man sagen. Ja, und Vermögen heißt ja hier auch eigentlich ein finanzielles Vermögen, aber auch ein physisches Vermögen. Das ist das. Also man soll Gott sozusagen in seiner Totalität lieben. Es gibt keinen Bereich des Lebens, mit dem wir Gott nicht lieben können. So einfach geht das. Ja? Also ich muss euch jetzt nicht die Wörter noch in aller Deutlichkeit auseinandersetzen. Im Prinzip kann ich sagen, das Gebot umfasst alles, worauf du Zugriff hast. Ganz einfach. Ja? Alles, was du erreichen kannst mit deinen Händen, mit deinen Gedanken, mit dem sollst du Gott lieben. Und jetzt eben, wie geht das? Ganz einfach. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dein Herzen tragen sollst deinen Kindern einschärfen, davon reden, wenn du zu Hause sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst, wenn du aufstehst. Du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden, sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein, du sollst sie auf die Pfosten des Hauses und auf die Tore schreiben. Also auf gut Deutsch gesagt, das Wort Gottes ist überall. Ja, das Wort Gottes ist hier, das heißt, was ich sehe, sehe ich durchs Wort Gottes. Es ist hier, was ich angreife, greife ich durchs Wort Gottes an. Ja, es ist an den Gattern, das heißt, wo ich durchlaufe, wo ich hingehe, ich gehe im Namen Gottes dorthin. Ich bin ein Botschafter Gottes. Ja. Und es gibt eine einzige Art von Person, die so etwas macht. Verliebte. Ja, Verliebte reden über ihre Geliebte, über den Angebeteten die ganze Zeit und nerven alle um sich herum. So sollen wir mit dem Wort Gottes umgehen. Es darf auch ein bisschen nerven. Man darf auch zeigen, dass man Gott liebt. Also, das ist sozusagen die Art, wie wir es können. Und ich sage mal einfach so, es ist wie, wenn jemand, der sehr unbedarft ist, sich einem Mädchen annähern will. Ja? Und es ist irgend so ein Teenie und der ist noch total unsicher und der weiß nicht, wie er das machen soll und hat keine Ahnung von Mädchen und ist einfach, ja. Und dann sagst du, okay, guck mal, wenn du keine Ahnung hast und so, kauf doch mal ein Röschen. Ja, wenigstens damals hat man es gemacht. Ich weiß nicht, ob man heute noch SMS schreibt, aber ich glaube, es gibt noch Blumengeschäft, dass es geht noch irgendwas über Blumen, kann man noch was erreichen. Ja? Also, sag mal. Also, kauf doch ein Röschen, ja, und danach guckst du, was passiert. Ja, machst nichts falsch. Und das sag mal, wenn du fragst, wie kann ich Gott lieben, lies mal im Wort Gottes. Und dann guckst mal, was passiert. Ganz einfach. Übrigens auch noch ein praktischer Tipp von meiner Seite. Ich habe, wie ihr sehen könnt, ein bisschen zu viel auf der Hüfte. Und ich bin auch einiges losgeworden. Ja, und wie bin ich es losgeworden? Mit Fasten. Ja, es gibt irgendeine Art von Übergewicht, die man dann nicht mehr einfach mit ein bisschen weniger Essen los wird, sondern da muss man wirklich sagen, okay, ich muss fasten. Und ich sage mal so, ab 3 Tage Fasten geht richtig was weg. Ja. Auch mein Tipp an euch, wenn ihr in euren Glauben schwach und schlank werden wollt und so richtig dünn, lest mal 3 Tage nicht die Bibel und guckt mal, wie schlecht euer Glaube wird und wie schwach ihr werdet. Ja. Also, die tägliche Bibellese ist etwas, das gehört zum christlichen Glauben dazu. Es ist das tägliche Brot. Jesus sagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Und es geht nicht nur, bitte sehr, um das Stückchen Korn, was auf dem Tisch liegt. Sondern Jesus selbst hat dem Teufel gesagt, als er 40 Tage nichts gegessen hat, hat er gesagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das von Gott kommt, aus Gottes Mund kommt. Also das Wort Gottes ist das, was wir täglich brauchen. Wir können fasten, aber wir können nicht ohne Wort Gottes leben. Und jetzt können wir sagen, okay, wie können wir jetzt ein bisschen praktischer werden bei der Liebe Gottes? Ja? Und ich sag mal, zum Beispiel, indem wir die Liebe zwischen Mann und Frau anschauen, die ich jetzt schon mehrmals bemüht habe. Die Frage ist das biblisch oder nicht? Und ich bringe euch den Beweis, dass es biblisch ist. Epheser 5, Vers 22 bis 33. Und als Hausaufgabe, lest doch mal den ganzen Epheserbrief durch. Er ist unglaublich erbaulich. Einfach mal in einem Stück. Und wenn ihr das nicht könnt, weil euch die Zeit fehlt, was ich nicht glaube, aber ich sag mal, wenn das so sein sollte, lest wenigstens Epheser 5. Also, ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis, Mysterion, ist groß. Aber ich deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Das ist ein großes Geheimnis. Ja? Geheimnis ist Mysterium. Geheimnis ist etwas, was Gott offenbaren muss. Ja? Geheimnis ist nicht etwas, was sich sofort erschließt. Es gibt es eine gute Nachricht. Ja? Paulus hat gesagt, wir sind Verwalter der Geheimnisse. Ja? Wir sind Geheimnismanager. Ja? Wir können sie austeilen. Ja? Ein Teil der Predigt ist, Geheimnisse zu erklären. Ja? Jesus hat Geheimnisse erklärt, indem er viele Gleichnisse gemacht hat. Ja? Und Gott hat in seiner Liebe und in seiner Weisheit uns ein Gleichnis gegeben, was groß ist, ein Mysterion, was groß ist. Das ist die Liebe zwischen Mann und Frau. Und die geht so tief und sie ist so umfassend, dass ich mit ihr fast alle Theologien, die falsch sind, erschlagen kann. Ja? Also es gibt Sachen, wo ich sage, probier das mit deiner Frau aus oder mit deinem Ehemann. Und wenn das nicht klappt, ist es wahrscheinlich auch, wenn du das mit der Gemeinde machen würdest, eine falsche Theologie. Ja? Fangen wir mit etwas ganz Einfachen an. Sind wir wieder bei dem frisch verliebten Teenie. Und ihr wisst das ja, manchmal, wenn man da so umgehauen wird von der Angebeteten, die steht dann vor einem und dann bleibt eine Spucke weg, man hat keine Worte mehr, man weiß nicht mehr, was man sagen soll. Ja? Und dann sage ich mal, wenn jemand wirklich einfach nicht die Lockerheit hat, kann es sein, dass er sich ein paar Worte vorher aufgeschrieben hat und sie irgendwie auswendig gelernt hat und dann irgendwo die daher stammelt, weil er das einfach nicht mehr schafft. Ja? Okay, gut. Würdest du jeden Morgen deiner Frau die gleichen Worte sagen? Ja? Also sag einfach, ich habe irgendwas gegen auswendig gelernte Gebete. Okay? Don't try this at home. Ja? Probier das nicht daheim aus. Einer Frau jeden Tag einen auswendig gelernten Satz immer wieder daher zu sagen, wird nicht klappen, siehst du in der Bibel auch nicht. Ja? Es ist eine große Vielfalt an Gebeten. Ja? Eine andere Sache. Ich weiß, und keiner kennt mich, wo ich ein Teenie war. Dass Priscilla mich genommen hat, ist reine Gnade. Ja? Weil ich war unansehnlich, ich war ein Spacko, also ich war total sprenzelig, ich hatte kein Geld. Ich fand nichts an mir irgendwo sehenswert. Ja? Und Priscilla nimmt mich trotzdem. Ja? Also es ist reine Gnade gewesen, dass sie mich genommen hat. Wenn ich jetzt nun sagen würde, passt mal auf, liebe Leute, es ist reine Gnade, dass sie mich genommen hat, in Zukunft werde ich mich nicht mehr waschen und ich werde auch nichts für meinen Körper machen, weil das wären ja Werke. Ja, und ich will ja nur, dass sie mich aus reiner Gnade nimmt und nicht wegen dem, wegen irgendwas anderem. Ja, ich werde auch kein Geld heimbringen, weil sonst würde sie mich wegen Geld lieben, sondern ich will nur reine Gnade, keine Werke. Ja, ihr lacht alle los, ja, ihr merkt, das ist falsche Theologie. Ja. Aber auch da wieder, ja, mit dem habe ich, glaube ich, gerade ein sehr großes Gedankengebäude zerstört bei vielen. Ja, und dieses Gedankengebäude, das hängt ganz, ganz schwer über der protestantischen Theologie. Und deshalb, damit ihr nicht denkt, dass ich nur aus einer Analogie das herausmache, sage ich, und dem Engel der Gemeinde Sardes, und die steht für das Zeitalter, sage ich mal, der Reformierten und der Protestanten, dem Engel der Gemeinde Sardes schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst, und doch bist du tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff ist zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet gefunden vor Gott. Danach heißt, denk weiter dran, was du empfangen hast und so weiter und so fort. Also, eine Gemeinde, die sich nur in der Gnade ergötzt, deren Werke sind nicht vollkommen, nicht vollständig. Das griechische Wort wird eher auf vollständig als auf vollkommen deuten. Ich sage mal sozusagen, du hast ein bisschen was gemacht, aber es reicht nicht. Und das ist für einen Protestanten schwer zu ertragen. Was kann sein, dass ich nicht genug gemacht habe? Ja, ist doch alles Gnade, geht doch nicht anders. Ja, tut mir leid, liebe Leute, es ist eine Philosophie. Ja, man hat etwas erkannt und stempelt jetzt die gesamte Philosophie auf die Bibel drauf. Aber die Bibel redet, wenn man sie einfach mal so liest, ohne eine Brille des Protestanten, sondern einfach liest, wie die Bibel gelesen werden will, spricht sie eine ganz andere Sprache. Ihr seht immer, dass Glaube und Werke miteinander gehen. Im Gegenteil, der Glaube wird lebendig gemacht durch die Werke. Ja, also das, was ich tue, verleiht dem Glauben Leben. Ja, und das ist dann eben auch oft daheim, wenn die Werke ausbleiben, dann ist mit der Liebe auch bald nicht mehr da. Ja, also auf gut Deutsch gesagt, wenn der Mann heimkommt, will ein Bier und schaut Fußball. Das ist nicht die Art, wie man eine Ehequalität hochfährt. Ja? Wenn ich das jeden Tag mache und danach mich wundere, dass irgendwie etwas kriselt und am Anfang fängt die Frau an zu zicken und dann zickt sie dreimal. Und normalerweise, wenn die Frau dich dreimal anzickt, wenn du in der gleichen Sache hast, ein Problem, geh dem Problem nach. Ja? Dann wird es fünfmal und so und plötzlich irgendwann mal steht sie mit Tränen vor dir, sagt, du pass mal auf, ich habe einen Anwalt gerufen. Und du sagst, Mensch, ich habe doch alles richtig gemacht, ja. Es ist nicht nur Geld heimtragen. Ja? Bier und Fußball ersetzt die Liebe nicht. Ja? Falscher Fokus. Übrigens, was heißt Fokus? Was ist die ursprüngliche Bedeutung von Fokus? Was heißt Fokus auf Latein? Wer hat Latein mal gehabt in der Schule? Ja? Also, was heißt Fokus?
Sehen Fokulare.
Was?
Sehen Fokulare.
Ja, und Fokus selber? Nein, auf Spanisch Fuego, auf Französisch Feu, auf Italienisch Fuoco. Was? Fuoco, ja, Feuer, genau. Ja. Fokus ist Feuer. Ja. Und bei der Linse, der Fokus ist natürlich der Brennpunkt, dort, wo es brennt. Ja. Wenn wir fürs Falsche brennen, ja, dann ist Krise unterm Dach. Ja. Für was brennst du? Das ist eine Frage, die du stellen kannst, wenn du sagst, wie liebe ich Gott? Für was brenne ich? Was fasziniert mich wirklich? Ja? Wenn es dann eben das Äquivalent von Bier und Fußball ist, dann sage ich mal, dann brennen wir wahrscheinlich fürs Falsche. Und eine andere Sache, wenn wir schon dabei sind, was ist Beziehungsgift? Ja, wir haben ja schon von einem Beziehungsgift geredet, das ist falscher Fokus, aber was ist noch Beziehungsgift? Ihr könnt gerne auch was sagen, also es ist auch, darf auch interaktiv sein. Also die, die wissen, wie man Beziehungen zerstört, bitte her damit. Mhm. Ja, also nörgeln, sage ich mal, ja. Nörgeln ist Beziehungsgift, sicher, genau. Weiter.
Dämonisches Schwiegen.
Ja. 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 Mhm.
Macht haben über den anderen Ehepartner.
Ja. Ja. Macht ausüben. Okay. Also, bevor ich alles vergesse, weil eben, wie man so schön sagt, der Geist, der Schatz Gottes ist in zerbrechlichen Gefäßen und mein zerbrechliches Gefäß fängt an, die Dinge zu vergessen. Also, du hast gesagt Macht, du hast gesagt Nörgeln, also du musst nie und was das dritte war?
Schweigen,
genau. Also, Schweigen, klar, das ist äquivalent beim Bibel lesen, wer so sagt, okay, ich bete nicht mehr. Ja, bin beleidigt, ich bete nicht mehr. Ja, don't try this at home. Ja, weder Schweigen in der Ehe noch das Nichtbeten mit Gott. Ja, und dann erwarten, dass irgendwas gut läuft. Ja, nicht Bibel lesen gehört auch dazu. Macht ausüben, das kann in beide Richtungen gehen. Das ist ein sehr guter Punkt. Weil ich sage mal, die meisten heidnischen Religionen haben sehr viel mit Macht und sehr wenig mit Liebe zu tun. Also in heidnischen Religionen übe ich Macht aus, indem ich irgendwelche Riten vollführe. Die können sehr grausam sein. Ja? Und umgekehrt, die Götter üben Macht aus, indem sie auch grausame Strafen vorsehen und so weiter und so fort. Das ist in beide Richtungen. Bei den Heiden werden auch die Leute gemicromanaged. Ja? In der Bibel, unser Gott gibt uns eine enorme Freiheit. Und wir müssen aufpassen, dass nicht das Heidentum über die Hintertür und die Seitentür bei uns reinkriecht. Und wir dann sagen, oh, was ist jetzt der Wille Gottes? Was genau muss ich als nächstes tun? Zum Teil muss ich sagen, nein, Gott gibt dir Freiheit. Gott gibt dir so große Freiheit. Und wir haben oft Mühe mit dem Wort Freiheit, aber es heißt, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Das heißt, wir haben Gestaltungsfreiheit. Gott gibt Gebote, die im Prinzip mal uns abgrenzen gegenüber den Exzessen. Ja? Wir wissen, was sein Wille ist. Aber ich sage mal, es gibt einen Unterschied, ob ich sage, du, ich freue mich, wenn Essen auf dem Tisch steht, oder wenn ich micromanage, sage, du, pass mal auf, 250,3 Gramm Kartoffeln und 20,2 Gramm Zucker und danach genau noch den Pfeffer und nichts anderes und so weiter und so fort. Und wo ich sage, nein, guck mal, wie das Essen entsteht, ist doch wurscht. Ja? Hauptsache, es ist etwas Schönes und es darf mit Liebe gemacht sein. Ja, und sobald ich sage, okay, das Essen hat ihm gefallen heute, ja, jetzt mache ich das gleiche Essen jeden Tag neu. Immer das gleiche Essen, weil der hat sich ja so gefreut über das Essen. Ja. Ja. Also Gott ist nicht am Micromanagen und oft sind wir als Christen versucht, und die Juden, vor den Christen waren es auch, Gebote zu erfinden. Ja, zu sagen, was will Gott machen? Okay, das und das und jetzt werden Gebote erfunden. Ja. Ein Beispiel. Wir wissen, wir sollen keinen anderen Göttern dienen. Okay, soweit schön. Wir wissen deshalb auch, dass alles, was irgendwie Suchtverhalten ist, irgendwo schlecht ist. Ja, weil ich dann irgendetwas anderem diene als Gott. Okay, soweit gut. Wir wissen, dass Alkohol süchtig macht, dass Zigaretten süchtig machen. Soweit auch gut. Und deshalb darf ein Christ auf keinen Fall Alkohol nehmen und keine Zigaretten rauchen. Da sage ich, Moment. Haben wir es irgendwas erfunden aus einer Tradition heraus, wo wir versuchen, etwas zu erfinden, was Gott nicht gesagt hat? Ja? Gott sagt nur, egal was du machst, das soll dich nicht beherrschen. Ja? Und wenn du es tust, ist gut. Ja? Ein Beispiel, wo ich da die Treppe runtergefallen bin, danach hat es grausam wehgetan, habe ich Opiate nehmen müssen. Ja? Das Zeug macht hochgradig süchtig. Okay, aber solange du Schmerzen hast, macht es nicht süchtig, weil es bringt, hat einen Zweck. Ja, und das heißt, sobald du die Schmerzen nicht mehr hast, setzt das Zeug sofort ab. Ja, und da bist du auch nicht süchtig. Aber jemand, der sagen würde, ich nehme auf keinen Fall Opiate, weil die machen süchtig. Nein, falsch. Oder ich nehme keine Schmerzmittel, weil Gott will, dass ich Schmerzen aushalte, sage ich, wo bitte sehr steht das in der Bibel? Ja, also versucht nicht eine Frömmigkeit euch zurechtzuzimmern, die zum Teil in gewissen Kreisen vorhanden ist. Genau. Wir haben Schweigen gehabt, wir haben Macht gehabt, wir haben genau Zicken gehabt, also Klagen. Klagen heißt eben, ihr sollt nicht murren. Ja, Paulus sagt das als Beispiel, als abschreckendes Beispiel aus dem Alten Testament. Wir sollen nicht quengeln, wie damals Israel bei Massa, ja, wo sie gegen Gott rebelliert haben und gesagt haben, du willst uns ja eigentlich nur noch deinen Tod führen. Und es gibt einen Unterschied zwischen Klagen in den Psalmen, was berechtigt ist. Wir haben einen Psalm gehört, der gerade ein Klagepsalm war, war ein sehr schöner Klagepsalm, wo der Psalmist wirklich sein Leid Gott klagt, und das darf er, aber es muss seine Hilfe bei Gott suchen. Das dürfen wir. Es gibt eine Grenzüberschreitung, ist in dem Moment, wo wir Gott die Gerechtigkeit absprechen. Ja, Jeremia hat es mal ausprobiert, ja, Jeremia hat dann auch geklagt und dann sagt er plötzlich, aber Gott, das ist ja total ungerecht und den Schlechten geht es gut und mir geht es schlecht und so weiter. Und dann sagt er einen Satz, den er nie hätte sagen dürfen. Und dann sagt Gott zu Jeremia, pass mal auf, du bist zu weit gegangen. Es gibt eine Möglichkeit, du tust Buße und du darfst dann noch Prophet für mich sein. Ja, also Gott zieht eine ganz kleine Grenze, sagt, pass mal auf, Jeremia, ich weiß, dass dir schlecht geht, aber das, was du gesagt hast, egal wie schlecht es geht, geht nicht. Ja? Und das ist genau das, das ist dann eben Beziehungsgift, wenn wir plötzlich anfangen, Dinge zu sagen, die so nicht stimmen. Und in einer Beziehung nennt man das den Frame. Ja, wenn ich etwas sage, was ist der Rahmen? Ja? Wenn ich, also ich mache mal verschiedene Rahmen, ich glaube, ich habe das schon mal mit euch ausprobiert, aber wir können das gerne nochmal machen. Ja? Wenn ich mir wünsche, dass die Wäsche nicht einfach rumliegt, ja, oder wenn meine Frau sich das von mir wünscht, ja, geht in beide Richtungen, dann kann man sagen, du, ich würde mir wünschen, dass die Wäsche nicht einfach rumliegt. Soweit schön. Ja, das ist ein berechtigtes Klagen, weil es stört mich, auch berechtigtes Klagen. Wenn ich sage, du, immer, wo du bist, ist das Zimmer ordentlich, das ist der Rahmen schon ein bisschen größer. Und die Frage ist, muss der so groß gespannt werden? Ja? Noch schlimmer ist es, wenn ich sage, du, pass mal auf, bei den Leuten dort, wenn wir die besuchen, da sieht es immer ordentlich aus. Und eigentlich finde ich die viel interessanter als dich. Ja, das wird dann sehr giftig, oder? Wenn ich plötzlich die Ehe in Frage stelle. Ja, das sind Dinge, die man nie tun sollte. Never, never, ever. Stellt, egal was ihr macht, und egal wie ihr zornig ihr seid, stellt nie, never, ever die Beziehung in Frage. Niemals. Ja, und das gilt bei Gott und das gilt bei der Ehe. Ja, wenn man Gott dann plötzlich unterstellt, wie es die Israeliten gemacht haben, ja, du wolltest uns ja nur alle umbringen, du hast uns ja nur in die Wüste gebracht, damit wir hier alle sterben. In dem Moment ist eine Grenze überschritten, wo Gott ausgesprochen humorlos ist. Ja, Gott versteht sonst schon einen Spaß und versteht auch ein Klagen, aber das geht dann zu weit. Und dasselbe gilt auch in einer Ehe. Ja, nie den Rahmen größer spannen als nötig. Und das, dass man jemanden sozusagen den Boden unter den Füßen wegzieht, indem man an der Beziehung rüttelt. Das ist ja wie, wenn man den Boden wegzieht. Ja? Also wenn die Beziehung in Frage gestellt wird, ist dann, ja, ist wie ein Kündigungsbrief in der Arbeit. Da wird plötzlich wird dann etwas gerüttelt, was für einen total selbstverständlich war. Ja? Das nennt man im Geist betrübt sein. Ja? Es gibt ganz wenig, ganz selten das Wort im Geist betrübt sein. Es wird ab und zu mal gebraucht in der Bibel, 2-3 Mal. Es wird auch noch gebraucht in den Apokryphen, übrigens fast gleich dann. Das heißt, dass man wirklich zur äußersten Verzweiflung getrieben wird. Ja, und Gott sagt zum Beispiel, du hast mich abgelehnt wie eine Frau, die in einer, also du hast meinen Geist betrübt wie eine Frau, die in der Jugend abgelehnt wurde. Ja. Ihr habt meinen Geist betrübt, indem ihr gegen mich rebelliert habt. Das sind 2 Zitate aus dem Jesaja. Und dann eben, betrübt auch nicht den Heiligen Geist, den Gott als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Und wie können wir den Heiligen Geist noch betrüben? Eben fort also, mit aller Bitterkeit, mit Wut, das sind Epheser 4, Vers 30 bis 5, Vers 10, Zorn und gehässigen Gerede, schreit euch nicht gegenseitig an, und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit, vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch euch durch Christus vergeben hat. Werdet also Nachahmer Gottes, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und lasst euch euer Verhalten von Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus, der Messias, hat seine Liebe bewiesen, als er sein Leben für euch hingab. Das war eine Opfergabe, deren Duft zu Gott aufsteigt und ihn sehr erfreut. Übrigens das einzige Sündopfer, was einen Duft hatte. Nicht im Alten Testament hatten sonst nur die Dankopfer Duft und Sündopfer hatten keinen Duft. Das noch als kleiner Nebengedanke. Von sexueller Unmoral jedoch, von Schamlosigkeit jeder Art und von Habsucht soll bei euch nicht einmal geredet werden. Das schickt sich nicht für den Menschen, die Gott geheiligt hat. Auch Unanständigkeit, dummes Geschwätz, derbe Späße passen nicht zu euch. Benutzt eure Zunge lieber, Entschuldigung, zum Danken. Denn ihr müsst wissen, dass keiner, der in sexueller Unmoral oder in Ausschweifungen lebt oder vom Habgier erfüllt ist, also ein Götzendiener ist, einen Anteil am Erbe des ewigen Reichs von Christus und Gott erhalten wird. Lasst euch von niemand einreden, dass es alles harmlos sei. Denn gerade wegen dieser Dinge ziehen sich die ungehorsamen Menschen den Zorn Gottes zu. Habt also nichts damit zu tun. Früher gehörtet ihr zwar zur Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Ein solches Leben bringt Frucht, jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Fragt auch deshalb immer, was dem Herrn gefällt. Und mit dem will ich abschließen. Es sind vier Sachen, die dort noch vorkommen, die Beziehungsgift sind, und eine Sache, die sehr schön ist für eine Beziehung. Beziehungsgift Nummer 1: Bitterkeit, Wut, Zorn, gehässiges Gerede. Also, stellt euch vor, auch da wieder Liebesgeschichte, moderne Liebesgeschichte, ja, irgendwie jemand bringt Kinder in die Beziehung mit. Ja, könnte aus Verwitwung sein, könnte aus anderen Gründen sein. Ja, wenn man sagt, du, mit dir kann ich was anfangen, aber mit den Belgern, die tun wir am besten ins Kinderheim. Ja, nicht gut, einverstanden. Das ist ein ziemlicher Abturner. Ja, als wenn ich sozusagen die Kinder, die gemeinsamen Kinder oder auch die fremden Kinder nicht liebe, ist es Beziehungsgift. Ja? Eine Frau, wenn ich heimkomme und die sagt mir als erstes, was alle Kinder falsch gemacht haben, am besten du, deine Kinder haben das und das gemacht. Ja? Nicht gut. Ja? Wer Gott liebt, liebt seine Kinder. Das ist ein Vitalitätstest übrigens. Im Johannesbrief ist es ein Vitalitätstest. Ja? Jemand, der sagt, dass er Gott liebt und seine Kinder nicht liebt, der ist tot. Ja? Der hat keinen Glauben. Ja? Gut. Also. Danach haben wir sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Habsucht. Okay, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, dummes Geschwätz. Das ist, sage ich mal, das Äquivalent zum schlecht angezogen sein. Ja? Wenn ich in einer Familie bin, die eine edle Familie ist, ziehe ich mich edel an. Ja? Und ich werde nicht im Unterhemd mit Unterhose draußen rumlaufen, weil ich würde meine Frau Schande machen. Nicht mal mir selber, sondern meiner Frau. Ja? Also man läuft nicht so rum, dass es niemand sehen will. Und das Äquivalent dazu ist einfach, ständig vulgäre Witze zu reißen, die einfach nicht zu einem Christen passen. Ja, also es gibt sozusagen Benimmregeln und es gibt eine Familie und es gibt eine Familienkultur. Und die christliche Familienkultur, die redet kein dummes Geschwätz. Das heißt, ich rede nicht hinterm Rücken, ich rede kein dummes Dorfgeschwätz, ich rede keine komischen, anzüglichen Witze. Einfach, der hat seine Zunge im Griff. Okay? Dann kommt Habgier, und Habgier ist Götzendienst. Ja? Und Paulus spricht das ja an. Es gibt bestimmte Prediger, die denken, das Reich Gottes sei eine Art, Geld zu verdienen. Das ist einfach nicht wahr. Ja? Habgier gehört nicht ins Christentum hinein. Und eine der unglaublichen Eigenschaften von Bezalel, dem ersten zertifiziert geisterfüllten Menschen im Alten Testament, der ja alles konnte, der konnte schmieden, der konnte Gold schmieden, der konnte Eisen schmieden, der konnte Stoff weben, der konnte sticken, der konnte alles. Ja? Und hat uns auch allen beigebracht. Er war so eine Art Universalgenie im Handwerk. Der Eistergeist erfüllte Mensch. Ja, ein Handwerker par excellence. War aber auch ein guter Manager. Ja, er konnte Sachen verwalten, er konnte Sachen einfordern. Und was hat er gemacht am Ende? Wo die Leute ihr Gold gebracht haben, hat er gesagt, es ist genug. Er hat gewusst, wann genug ist. Ich warte heute noch auf das erste christliche Hilfswerk, was sagt, es ist genug. Ihr habt genug gespendet, keine Spenden mehr bitte. Ja, okay. Dementsprechend sollen wir dann auch die Finsternis meiden, ja, von der Sünde wegrennen, im Licht sein. Ja, das Äquivalent bei der Beziehung wisst ihr auch. Ja, also Finger weg vom anderen Geschlecht. Einfach. Es sind Kräfte, die ihr damit in Bewegung setzt, die ihr nicht im Griff habt. Das einfach halblang, sage ich mal. Ne? Okay. Und dann kommt am Ende noch das, und das ist das Schöne, und das ist das Zentrale. Ja, ich habe gesagt, nicht mechanisieren, das ist das Gegenteil. Die Frage ist doch, fragt, was dem Herrn gefällt. Frag, was deiner Frau gefällt. Frag du als Frau, was deinem Mann gefällt. Frag dich das, find es heraus. Versuch alles, um das rauszufinden. Ja? Also sozusagen das Gegenteil wäre, eine nutzlose, überdimensionierte Küchenmaschine zu Weihnachten. Ja? Sag mal, so ein vollautomatischer elektrischer Karottenschneider. Ja, wo ich sage, ja, wäre es vielleicht besser, man nimmt ein Messer in die Hand und schneidet schnell mal die Karotten und hilft mit. Ja, das wird doch schöner für die Beziehung. Ja. Also, fragt, was dem Partner gefällt. Ja, und fragt, was Jesus gefällt. Und mit dem will ich abschließen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe nur so einen Teil, so einen kleinen Teil von dem, was ich hätte sagen können, gesagt. Warum sage ich das? Weil eben diese Analogie ist sehr schön zwischen Mann und Frau. Und wegen dem will ich euch anregen, wenn ihr euch dann so unterhaltet. Ihr werdet bei dieser Analogie noch viele eigene Analogien finden. Ihr werdet viele eigene Vergleiche finden. Weil jeder von euch hat entweder eine eigene Ehefrau oder hat wenigstens Eltern gehabt, wo es Vater und Mutter gab. Also jeder hat irgendwo erlebt, wie Liebe zwischen Mann und Frau funktioniert. Oder wie sie auch nicht funktioniert. Das heißt, ihr könnt euch jetzt unterhalten und das selber weiterfinden. Und es gibt zu fast allen Dingen, kann ich euch garantieren, einen Schriftbeweis, warum das oder jenes eine falsche oder richtige Theologie ist. Ja? Also, viel Spaß dabei. Also ich habe euch eigentlich mehr eine Spielanleitung als eine Predigt gegeben. Und wegen dem wünsche ich euch viel Erfolg, viel Inspiration, viel Liebe und Kraft und Freude am Herrn. Gott befohlen.